Ja, ich habe gehört, dass ihr zu dieser Zeit im Epheserbrief unterwegs seid. Und obwohl es nicht abgesprochen war, habe ich etwas aus dem Epheserbrief vorbereitet. Und wollen wir uns einfach darauf einlassen und drüber staunen, was Gott für uns gemacht hat. Ich will vorlesen erstmal aus Epheser 2 die ersten 10 Verse. Sollte jetzt da sein. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und der Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir gerettet sind. Dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar nicht aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns liegt es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich will noch mit uns beten. Vielen Dank, Herr Jesus, für alles, was du für uns vorbereitet hast und dass wir in diesem Text so wunderbar sehen, dass du für uns alles gemacht hast, was nötig ist und dass wir dir nur folgen müssen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns heute offene Augen, offene Ohren und einen Geist gibt, der dir zuhören will und einfach dein Wort in die Praxis umsetzen will. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, es ist ein wunderschöner Text und hier nochmal die Übersicht, vielleicht ein bisschen klein, obwohl ihr einen riesen Leinwand habt. Und hier habe ich mal farblich markiert in Gelb und Rot. Das eine unsere Werke und das andere Gottes Werke. Und es ist ein ziemlich krasser Unterschied. Wir tot, leben, verloren, gerettet. Unsere Werke, Gottes Werke. Und es zieht sich durch den ganzen Text. Es ist aber auch so wie so eine Steigerung. Wir waren tot in Sünden, Begierden, Verfehlungen und dann geht's über Gottes Erbarmen, er hat uns geliebt, wir sind gerettet durch seine Gnade und ganz am Ende, wir dürfen Gottes Werk tun. Es ist Teil der Rettungskraft. Ich möchte den letzten Vers nochmal lesen, denn darauf werden wir uns fokussieren in diesem Gottesdienst. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Dieser Begriff kommt aus der Handwerkskunst. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen oder verändert, umgeformt, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, und zwar mit einem Ziel und einem Zweck. An uns liegt es nun, das Vorbereitete auszuführen. Oder mit anderen Worten könnte man hier übersetzen, Gelegenheiten, die uns vor die Füße gelegt wurden, auszunutzen. Und ich denke, das ergänzt sich wunderbar mit Jakobus 2, wo dort steht, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Warum? Weil sogar die Werke, die wir für Gott tun können, ein Teil seiner Rettungstat ist. Ich will sehr weit ausholen, um dieses zu erklären. Keine Angst, es wird zeitlich nicht so lang dauern, aber ich will einfach ein Beispiel bringen, das dieses gut verdeutlichen kann. Wir sind ja auf den Philippinen und zuständig für einige Projekte und für viele verschiedene Menschen, für verschiedene Mitarbeiter und Partner und Studenten. Und die ganze Woche kommen Leute zu mir und wollen was von mir, und das kann schon stressen. Was ich dann gerne mache, ich bin handwerklich ziemlich begabt, ich baue gerne was bei uns im Garten. Ein paar Sack Zement, ein paar Steine, Holz, Bambus, keine Ahnung, was es da so gibt. Und dann baue ich gerne was für die Kinder oder, keine Ahnung, mache was schön. Und letztens hatte ich ein Projekt, habe ich das hier gebaut, das ist ein Pizzaofen. Da habe ich 3 Monate lang gebaut. Es ist ja nicht unsere Hauptaufgabe, ne? Deswegen das so nebenbei, manchmal Samstagmorgen ein bisschen was gemacht, Familie will ja auch noch was von mir haben, hat 3 Monate gedauert. Und es ist ein Pizzaofen und wir veranstalten jetzt gerne Pizzapartys mit unseren Studenten. Es ist eine sehr tolle Gelegenheit, wir haben sehr, sehr schöne Gespräche dort und für viele Studenten ist eine einmalige Sache. Viele Leute, die bei uns Pizza essen, haben zum ersten Mal im Leben Pizza. Und es ist ein unvergessliches Erlebnis für sie. Wenn wir allerdings Pizza machen wollen, müssen wir vorausplanen. Bei uns in Deutschland, ich gehe davon aus, dass es bei euch auch so ist, kann man in den Supermarkt gehen. Man kriegt alles, was man dafür braucht, sogar den Teig, den man nur noch ausrollen muss, alles draufschmeißen, Ofen an, Pizza rein, fertig. Ziemlich einfache Sache, und hier kennt man ja überall Pizza, und wahrscheinlich muss man nur kurz anrufen, ein paar Minuten später ist sie auch vor der Tür, also wenn man hier Pizza essen will, ziemlich einfach. Auf den Philippinen etwas schwieriger. Wir planen 2 Monate voraus. Wir wollen es recht authentisch auch machen, deswegen, Italiener benutzen viel Basilikum. Den kann man nicht kaufen im Geschäft. Das heißt, 2 Monate vorher müssen wir denen einsehen, dass wir immer Basilikum in unserem Garten haben. Durch das landwirtschaftliche Projekt kein Problem, aber wir müssen vordenken. Schinken gibt's auch nicht so wirklich bei uns. Und Rinderschinken schon gar nicht, weil wir ja oft Leute haben, die kein Schwein essen. Wir tun es deswegen auch nicht. Deswegen, einen Monat braucht der Schinken circa, bis er reift und abgehangen ist. Ist zwar nicht viel Arbeit, aber muss man vordenken. Ja, so circa eine Woche vorher haben wir es auf unserer Einkaufsliste, Mehl. Gibt nicht immer, und wenn es den gibt, dann sofort ein paar Kilo mehr. Bei Käse noch schlimmer, also dort gibt es nur diesen sogenannten Analogkäse, also Käse, der kein Käse ist. Echten Käse findet man nur manchmal, und wenn wir den dann finden, dann kaufen wir richtig viel, damit wir auch genug haben für die nächsten paar Male. Immer vordenken. Und wenn wir wissen, okay, heute Abend gibt's Pizza, wenn wir wissen, heute Abend gibt's Pizza, dann wird morgens der Teig gemacht. Der Mehl ist nicht so schön fein wie hier, da muss man 20 Minuten ordentlich kneten und bei manchmal 4 Kilo ist das Knochenarbeit und der Schweiß läuft runter. Braucht man kein Wasser und Salz mehr im... Nein, Spaß. Aber da ist Arbeit dahinter. Dann ruht der Teig eine Stunde, dann macht man die Teigbällchen und die kommen dann in so Tupperware und werden dann abgedeckt und der Teig geht dann für 8 Stunden nochmal, dass er abends genau richtig ist. Bevor die Gäste kommen, vielleicht habt ihr es gemerkt, da gibt es keinen Schalter, wo man kurz mal anmachen muss. Der muss ordentlich gefeuert werden für eine Stunde. Und bei 90% Luftfeuchtigkeit ist es nicht ganz einfach, Holz zu trocknen. Deswegen, wenn der mal heiß ist, tun wir das Ding voll Holz stecken, also wenn die Glut schon raus ist, damit das Holz richtig trocken ist fürs nächste Mal. Eine Stunde so, bevor die Gäste kommen, wird der ordentlich angeheizt, dass er auf 400 Grad kommt und dass es dann auch richtig schön wird. Kurz bevor die Gäste kommen, wird dann noch die Tomatensoße gemacht. Meine Frau macht dann immer schöne Säfte und aus Früchten, die wir dort anbauen. Und dann, genau, die verschiedenen Beilagen müssen ja auch noch geschnitten werden. Und wir tun dann ein paar Schälchen hin mit allen Beilagen, damit wir dann alles fertig haben, wenn die Gäste kommen, die immer zu spät kommen. Aber wir fangen ja auch immer zu spät an vorzubereiten. Das passt dann immer gut. So, jetzt kommen unsere Studenten zu uns. Und ich breite den Teig dann aus. Wir machen dann so kleine Pizzas, so 30 cm Pizzas. Breite den Teig dann schön aus und erkläre denen ein bisschen. Ja, erst kommt Tomatensoße, dann der Käse und dann verschiedene Beilagen drauf, die du willst. Du kannst dir deine eigene Pizza belegen. Und die sind dann alle begeistert, vor allem, das ist ja ihre erste Pizza. Und die dürfen sie dann selber belegen. Wenn es dann fertig ist, dann wird sie in den Ofen geschoben. Hier übrigens meine 2 kleinsten Bäcker. Ja, dann wird sie in den Ofen geschoben. Auch ein bisschen, muss man auch ein bisschen rauskriegen, wie das geht, dass es nicht, dass sie nicht zusammenklappt und so. Aber ja, die wird in den Ofen geschoben. Und nach 2 Minuten ist sie dann fertig. Dann bekommen die Studenten die Pizza auf ihr Teller und wir schneiden sie dann. Und dann, Filipinos lieben es, alles zu teilen. Und dann haben sie ihr Teller und gehen zu ihren Mitschülern, Mitstudenten, zu ihren Freunden und sagen, willst du von meiner Pizza kosten? Die habe ich selbst gemacht. Ich glaube, ihr habt die Predigt schon verstanden. Die habe ich selbst gemacht. Wisst ihr, eigentlich wäre es einfacher, die Pizza selber zu machen. Ich möchte den Vers nochmal lesen jetzt. Genau wie wir Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alles, was wir sind, alles, was wir tun sollen, alles. Er hat alles für uns gemacht. An uns liegt es nur, das, was er uns vor die Füße gelegt hat, auszuführen. Aber teilweise sehe ich schon, dass viele Gemeinden viele Menschen haben, aber oft hört man, ja, aber wir haben keine Mitarbeiter, aber wo passiert was? Und vielleicht ist ein Grund dafür, dass Menschen so wenig anpacken oder nichts für Gott tun, ein Grund ist vielleicht, man will die Welt verändern, man will Großes tun. Da gibt es einen Strand in Australien, wo jedes Jahr eine recht große Flut draufkommt und die Wellen sind dann so hoch und schwemmen dann Seesterne an Land. Es ist ein kilometerlanger Strand und Millionen Seesterne werden angeschwemmt und zwar so hoch, dass die nächste Flut die Sterne nicht wieder ins Meer zurückbringen kann. Und sie verenden dann dort. Und da war ein kleiner Junge, der spielt dort und hat ein paar Seesterne ins Meer geschmissen. Ein Tourist, der da am Joggen war, der kommt vorbei und spricht zum kleinen Jungen und sagt, was machst du da? Das bringt doch nichts. Guck mal, guck dich um, Millionen Seesterne hier. Da sagt der kleine Junge, ja, ich weiß nicht, ob es was bringt, aber diesen einen, und nimmt dann den Seestern und schmeißt ihn ins Meer, sagt, diesen einen hat es was gebracht. Und ich glaube, so sollten wir das, was Gott für uns vorbereitet hat, anpacken. Ich möchte für die Anwendung ein paar, drei Punkte weitergeben, die uns dabei helfen sollen. Erstens, wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alles verstehen. Wisst ihr, Filipinos, sie können gut kochen, aber sie können nicht backen. Alle ihre Rezepte macht man auf dem Ofen, auf dem Herd, Entschuldigung. Sie haben keinen Ofen. Sie haben sehr gute Rezepte, aber backen tun sie nicht. Wenn ich dann sage, ja, du bringst den Teig, du machst das und du bereitest das vor, kommen wir nirgendwo hin. Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist. Deswegen bereiten wir alles vor. Und sie müssen nicht verstehen, was alles vor sich geht. Mit dem Teig, mit dem und das und wie die Temperatur sein muss. Alles, was sie tun müssen, ist den einfachen Anweisungen folgen, die Pizza zu belegen, mit dem, was sie gerne hätten. Es ist genauso bei uns. Wir müssen Gottes Rettungsplan für die ganze Welt und für jeden Einzelnen und die ganzen Länder und weiß ich was nicht alles verstehen. Er verlangt von uns nicht, dass wir alles verstehen. Er verlangt von uns, dass wir das, was wir wissen, auch tun. Denkt nun mal an Noah. Denkt auch an die anderen, aber Noah meine ich. Er hat 120 Jahre ein Boot gebaut, und wusste noch nicht mal, was Regen ist. Oder was hat Jesus zu Thomas gesagt, als er seine Hände und seine Seite sehen wollte, bevor er glaubt? Da sagt er, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Gott verlangt nicht von uns, dass wir alles verstehen, alles wissen, sondern dass wir das, was wir wissen, auch anwenden. Und dann wird er uns das Nächste zeigen. Also, das ist das Erste. Wir müssen nicht alles verstehen. Zweitens, wir werden nicht überfordert. Wie auch bei der Pizza, ne? Hier, beleg nur deine Pizza. Wenn Studenten öfter kommen und schon wissen, wie das funktioniert, dann machen die auch mehr mit. Dann helfen die bei den Vorbereitungen, dann wissen sie, wie es abläuft, dann verstehen sie mehr. Aber es wird keiner überfordert mit Sachen, die sie nicht wissen. Ansonsten würden wir halt nicht so eine schöne Party haben. Wisst ihr, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, als Gott Mose berufen hat, der hatte jede Menge Ausreden, warum er doch der Falsche ist und warum Gott jemand anders senden soll. Wer bin ich, was kann ich, was habe ich? Und ich kann nicht reden. Was sagt Gott zu ihm? An einer Stelle sagt er, was hast du in deiner Hand? Einen Stab. Die Frage an euch, was hast du in deiner Hand? Gott wird dich nicht überfordern, aber er wird das fordern, was du hast, was er dir gegeben hat. Wofür setzt du deine Zeit ein, deine Begabungen, deine Finanzen, dein Wissen, deine Familie, deine Position? Wofür setzen wir das ein, was Gott uns in die Hand gegeben hat? Wisst ihr, wir lesen noch 40 Jahre lang von dem Stab, den Mose hatte. Was hast du in deiner Hand? Also, wir müssen nicht alles verstehen, wir werden nicht überfordert. Und drittens, wir dürfen uns mit unseren eigenen Gaben einsetzen. Wir lesen sehr schön in 1. Petrus 4, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne Murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, so erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Gott hat jedem von uns unterschiedlich begabt. Genauso wie jeder Student seine Pizza unterschiedlich belegen darf. Aus nur ein paar verschiedenen Beilagen kann man ziemlich viel verschiedene Pizzas machen. Und das finde ich das Coole an Pizza. Deswegen lieben Kinder die auch so sehr. Die können sich das drauf tun, was sie wollen. Und Gott gibt jedem eine Gabe. Wofür interessierst du dich? Was sind deine Begabungen? Wo hast du Freuden dran? Was kannst du gut? Oft ist es aber so, dass wir nach den Gaben streben, die wir nicht haben. Könnte ich singen, würde ich vielleicht. Könnte ich das, könnte ich. Dann würde ich. Ich kann ja auch versuchen zu singen, dann ist der Gottesdienst schnell rum. Jeder hat eine bestimmte Gabe und Gaben bekommen. Und das ist das, was Gott von euch will. Nicht was anderes. Nur das, was er euch gegeben hat. Nochmal. Erstens, wir müssen nicht alles verstehen. Wir werden nicht überfordert. Und wir dürfen uns mit unseren eigenen Gaben einsetzen. Nun, ich kenne die wenigsten von euch persönlich und selbst die, die ich kenne, ich kenne euren Alltag nicht wirklich. Dazu sind wir ziemlich weit weg. Aber ihr wisst, wer ihr seid. Ihr kennt eure Gaben und jeder von uns, ich glaube, jeder von uns hat etwas, wo er weiß, eigentlich sollte ich das tun. Eigentlich habe ich da was, was ich immer so vor mir herschiebe. Ich denke, das ist das Richtige, aber naja, ich traue mich vielleicht nicht. Ich sollte vielleicht den und den ansprechen, aber na, wie wird er reagieren? Da war ein Streit, ich sollte mit dem reden oder mit ihr reden und um Vergebung bitten. Ich möchte zum Abschluss des Gottesdienstes und der Predigt euch herausfordern, diesen Satz zu vervollständigen. Aufgrund dessen, was ich heute gelernt habe, werde ich diese Woche. Jeder überlegt sich, nehmt euch eine Minute Zeit, überlegt euch, was hat mir Gott vor die Füße gelegt? Welche Seesterne soll ich ins Meer schmeißen? Überlegt euch, was kann ich diese Woche konkret erledigen von dem, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, vor die Füße gelegt hat. Aber nicht so Sachen wie, ich will den Krieg in Syrien beenden oder so, okay? Das schafft ihr nicht. Etwas Kleines, was ihr auch erledigen könnt und was messbar ist. Überlegt euch das, nehmt eine Minute Zeit. Ich denke, eine Minute haben wir noch. Nehmt euch eine Minute Zeit, überlegt euch das, nehmt euch etwas für diese Woche vor und nach einer Minute dreht euch zu eurem Sitznachbarn und sagt, ich werde diese Woche das und das tun. Ja, also, Überlegt euch, wie vervollständige ich diesen Satz? Nach einer Minute erzählt ihr das eurem Sitznachbarn. Ich gebe euch jetzt eine Minute.